Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei hautnah.
Guten Tag, heute im Nachrichtenstudio Kai Zeisberg.
Nachrichten.
Wir denken an die kommunistische Invasion und Niederschlagung des Prager Frühlings. Slowakei bewirbt sich um Sitz im IAEA-Rat. Opposition kritisiert slowakischen Außenminister für Verhandlungen mit Russland. Der 21. August 1968 erinnert uns an den Mut der Menschen, die sich weigerten, die Entscheidung über ihr Land und ihre Zukunft anderen zu überlassen. Deshalb müssen wir uns heute des Wertes von Freiheit, Demokratie und Souveränität bewusst sein. Anlässlich des 58. Jahrestages der Besetzung der Tschechoslowakei durch Truppen des Warschauer Pakts erklärte dies der slowakische Präsident Peter Pellegrini in den sozialen Medien. Der Vorsitzende des Nationalrats der Slowakischen Republik, Richard Raschi, erklärte, dass all jene, die für ihren Mut im Kampf gegen die Besatzung ihr Leben ließen, sowie jene, die sich damals der fehlenden Freiheit widersetzten, Respekt verdienen. Am Vorabend der Gedenkfeiern zur Niederschlagung der Demokratiebewegung des Prager Frühlings fand vor der russischen Botschaft in Prag eine Kundgebung unter dem Motto »Lauf nach Hause, Ivan« statt. Die Slowakei bewirbt sich um einen Sitz im Gouverneursrat der Internationalen Atomenergieorganisation IAEA. Die slowakische Regierung hat am Mittwoch die Teilnahme der slowakischen Delegation unter der Leitung von Außenminister Juraj Blanár an der 70. Generalkonferenz der IAEA in Wien genehmigt. Die Wahl der Mitglieder des Gouverneursrates findet im September statt. Die Slowakei bewirbt sich dabei um einen Sitz in diesem Gremium. Die Slowakische Republik hat den höchsten Anteil an aus Kernkraft erzeugtem Strom und ist damit ein strategischer Vorreiter innerhalb der Europäischen Union. Die Mitgliedschaft im Gouverneursrat ist daher für uns von großer Bedeutung. Sie ermöglicht es uns, die Entscheidungsfindung in Fragen, die für unsere Energiesicherheit und den sicheren Betrieb von Kernkraftwerken von unmittelbarer Wichtigkeit sind, aktiver zu beeinflussen, so Blanár. Er erklärte ferner, dass der vierte Block des Kernkraftwerks in Mochovce mit einer Leistung von 500 Megawatt im Herbst in Betrieb gehen soll und die Regierung zudem den Bau eines weiteren neuen Kernkraftwerks vorbereite. Die Opposition hat am Donnerstag den slowakischen Außenminister Juraj Blanár für seine Verhandlungen mit dem russischen Minister für Wissenschaft und Hochschulbildung Valerij Nikolajewitsch Falkov kritisiert. Die Minister erörterten die Wiederaufnahme der Arbeit der zwischenstaatlichen Kommission für wirtschaftliche, wissenschaftliche und technische Zusammenarbeit zwischen der Slowakischen Republik und der Russischen Föderation. Mehrere Parteien wiesen darauf hin, dass die Verhandlungen ausgerechnet am Tag des russischen Angriffs auf die Ukraine stattfanden, bei dem mindestens 13 Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt wurden. Die Nachrichten entstammen Meldungen der slowakischen Presseagentur TASR.
Tagesthema.
Die Burčiak-Saison begann dieses Jahr am 7. August. Die Qualität des jungen Weins, der in der Slowakei Sturm genannt wird, verbessert sich laut der staatlichen Veterinär- und Lebensmittelbehörde von Jahr zu Jahr. Obwohl die Menge in diesem Jahr deutlich geringer ausfallen wird, arbeiten die Inspektoren bereits an der Auswertung der ersten Proben. Im vergangenen Jahr entsprachen über 85% des Burčiak-Weins den Qualitätsstandards. Die Winzer weisen die Verbraucher darauf hin, worauf man beim Kauf achten sollte. Marek Zavratsky, Leiter der Weinkontrollabteilung der Behörde, erläutert. Burčiak war früher ein weitgehend unbekanntes Getränk. Als wir 2011 mit den Kontrollen begannen, waren die Ergebnisse verheerend. Die Verderbnisrate lag bei rund 73%. Wir stießen auf stark gezuckerte Burčiaks, in denen wir nicht einmal Trauben, sondern nur reinen Zucker finden konnten. Das vergangene Jahr war das beste hinsichtlich der Qualität des Burčiaks. Nur bei knapp 13% der Proben wurden Probleme festgestellt. Noch einmal Marek Zavratsky. Die Methode, mit der dies analysiert wird, ist die Magnetresonanz. Sie kann erkennen, wie viele Trauben enthalten sind, wie viel Zucker, wie viel Wasser und sie kann auch erkennen, woher die Trauben stammen. Burčak darf nur aus slowakischen Trauben hergestellt werden, die ausschließlich in der Slowakei angebaut werden. Wladimir Mrva, Präsident des Verbandes der slowakischen Winzer und Weinbauern, weist darauf hin, er muss eine schöne gelbe Farbe und ein wunderbares fruchtiges Traubenaroma haben. Er sollte nicht zu viel Bodensatz enthalten und darf, da dies auf eine Oxidation des Mosts hindeuten würde, keinesfalls bräunlich sein. Aufgrund der schweren Dürre falle in diesem Jahr die Ernte geringer aus. Die Kosten für die Hersteller bleiben gleich, doch die Ernte breche voraussichtlich auf die Hälfte ein. Und die geringere Traubenernte könnte zugleich die Zahl der Burčak-Betrüger erhöhen, weshalb die Kontrollen intensiv fortgesetzt werden. Obwohl die Burčak-Saison offiziell am 31. Dezember endet, werden die Kontrollen bereits im November wissen, ob sich 2026 die Qualität des Burčaks verschlechtert oder verbessert hat.
Dobrý den und ahoj, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen beim deutschsprachigen Magazin von Radio Slowakei International. Schön, dass Sie wieder auf unserer Welle sind. Heute beschäftigen wir uns mit dem gotischen Weg, der in den mittelslowakischen Regionen Gema und Malohond sakrale Bauwerke aus dem Mittelalter der Öffentlichkeit zugänglich macht. Zuerst treffen wir den Architekten David Raška vom Verein Gotischer Weg. Und danach besuchen wir eines der Bauwerke auf eben diesem, nämlich die Kirche von Rybnik. Nun wollen wir aber auch schon loslegen. Nikita Chramitschew am Mischpult und Jürgen Rendler Mikro sind die heutigen Begleiter und wünschen angenehmes Zuhören.
Radio Slowakei International.
Die gotischen Kirchen der mittelslowakischen Regionen Gema und Malohond gelten bereits seit einigen Jahren als einer der größten Kulturschätze des Landes. Lange Zeit wurde ihre Einzigartigkeit jedoch fast ausschließlich in den Kreisen von Kunsthistorikern, Denkmalpflegern und Liebhaberinnen der Region anerkannt. Heute hat sich die Situation geändert. Dank der Aktivitäten des Vereins Gotischer Weg werden diese Denkmäler zunehmend verständlicher, zugänglicher und besser geschützt. Es ist eine Erfolgsgeschichte, dank derer dieses besondere Erbe in den letzten 10 Jahren nicht nur in der Slowakei, sondern in ganz Europa deutlich an Sichtbarkeit gewann. Über die Besonderheiten dieser mittelalterlichen Sakralbauwerke, der Region und die Aktivitäten seines Vereins Gotischer Weg unterhalten wir uns nun mit dem Architekten David Raška. Beginnen wir bei der Region selbst. Was macht diese so besonders? Und wie kam es eigentlich dazu, dass wir gerade dort heute eine solch hohe Konzentration sakraler Bauwerke aus dem Mittelalter vorfinden können?
Je to veľmi zaujímavý region v niekoľkých aspektoch. Jedným z nich je ten, že už
es handelt sich um eine in vielerlei Hinsicht interessante Region. Seit dem Mittelalter gab es hier Vorkommen an Edelmetallen, wodurch die Region zu einem wohlhabenden und wirtschaftlich entwickelten Zentrum für Industrie und Metallverarbeitung wurde. Dank dieser Möglichkeiten konnten die Adelsfamilien, denen die Region gehörte, im 13., 14. und 15. Jahrhundert repräsentative Kirchen errichten. In dieser Zeit entstand eine Vielzahl von Kirchen, die jedoch aufgrund nachfolgender historischer Ereignisse wie dem Einfall der Türken in Ungarn, der osmanischen Herrschaft, der Reformation, der Zeit nach der Reformation, dem Aufstand gegen die Habsburger und ähnlichem etwas an Bedeutung verloren. Die Besitzer dieser Kirchen, Gemeinden und Pfarreien hatten nicht die Möglichkeit, die Kirchen umzubauen, sodass sie in ihrer mittelalterlichen Form erhalten blieben. Und das ist außergewöhnlich. Zum einen die Authentizität dieser Gebäude, zum anderen ihre hohe Dichte. Man kann praktisch von Dorf zu Dorf reisen und mittelalterliche Bauwerke entdecken.
Obce do obce môžete ísť a objavovať stredoveké stavby.
Die historischen Regionen Gema und Malohond sind außergewöhnlich reich an Denkmälern. Neben den mittelalterlichen Kirchen findet man dort auch besondere Industriedenkmäler, die Spuren des Bergwerks und Hüttenwesens darstellen. Da die Region seit dem Mittelalter, insbesondere aber im 19. Jahrhundert, wirtschaftlich und industriell stark entwickelt war, ist der Begriff Eisernes Herz Ungarns im Zusammenhang mit dem Eisenerzabbau und dessen Verarbeitung recht geläufig geworden. Die berühmte Budapester Kettenbrücke Landshut wurde in der Gießerei im Dorf Drnava, unweit von Rožňava, gegossen. An dieser Stelle muss man auch die Adelsfamilie Andrássy erwähnen, die gerade in Gemer ihren Sitz hatte und die Region im 19. Jahrhundert maßgeblich prägte. Dann kam der Erste Weltkrieg und der Zusammenbruch Österreich-Ungarns, womit die bis heute bestehende Situation in der Region eintrat. Sie ist etwas abgelegen, da die Verbindungen zum Süden und die dortigen Märkte unterbrochen wurden. In den mittelalterlichen Kirchen der Region sind auch dank dieser Entwicklung bis heute die Einflüsse verschiedenster Epochen und historischer Ereignisse erkennbar, so etwa auch in Form von Spuren der Osmanen, die von Mitte des 16. Jahrhunderts an in die Region drängten.
V kostoloch je teda dominantná tá stredoveká vrstva, ktorá väčšinou je zastúpená samotnou architektúrou kostola.
In Kirchen wird die mittelalterliche Schicht vor allem durch die Architektur selbst repräsentiert. Dazu gehören Gewölbe, Steinfenster mit Maßwerk, Portale und ähnliches. Hinzu kommt die Schicht der Wandmalereien, die relativ kurz nach dem Bau der Kirchen entstanden. Weitere Schichten umfassen die Ausstattung dieser Kirchen, darunter auch jüngere Gemälde, künstlerische und skulpturale Details, Altäre und Kanzeln, die seit dem Mittelalter geschaffen wurden. In der Renaissance oder Reformation entstand eine weitere Schicht, da diese Kirchen während der Reformationen protestantisch, lutherisch oder kalvinistisch wurden. Beide Konfessionen sind in der Region Gemer neben der römisch-katholischen vertreten. Diese Kirchenbauer führten neue Trends ein. Es gab Emporen, Chöre aus Ziegeln oder Holz. Sie schufen ihre eigenen Dekorationsstile, oft ohne figürliche Darstellungen, beispielsweise verschiedene Pflanzenmotive, die auf volkstümlichen Mustern oder vom Osmanischen Reich inspirierten Mustern basierten. Wenn wir also Dekore wie Granatäpfel oder Tulpen sehen, sagen wir aus dem 16. oder 17. Jahrhundert, dann ist das eindeutig der orientalische osmanische Einfluss und vielleicht auch etwas Positives, nehmen denn mit dieser Zeit auf slowakischem Gebiet verbundenen Qualen.
Niečo aj pozitívne popri tých útrapách, ktoré sa s týmto obdobím spájajú na tom slovenskom území.
Viele von uns denken bei gotischen Sakralbauten wohl immer noch zuerst an die berühmten Kathedralen in Italien oder Frankreich. Doch auch über die gotischen Kirchen von Kamenjani, Ochtina und Rakosch wurde in den letzten Jahren vor allem in der Slowakei auch medial viel berichtet. Wie hat sich das Bewusstsein für diese Juwele in den letzten Jahren verändert? David Raška.
Povedomie sa jednoznačne mení, celkom výrazne.
Das Bewusstsein dafür wandelt sich deutlich und zwar erheblich, worüber wir als Mitglieder des Vereins Gotischer Weg sehr erfreut sind. Schließlich ist es eine unserer Hauptaufgaben, über diese monumentalen oder allgemein künstlerischen Werte dieser Region zu sprechen. Ein Grund dafür ist, dass es sich derzeit um eine wirtschaftlich relativ schwache Region handelt. Sie liegt weit ab von großen Zentren und Städten. Es führt keine Autobahn direkt zu diesen Kirchen und ähnlichen Bauwerken, sodass sie etwas abgelegen liegen. Dies hängt auch damit zusammen, dass viele der Eigentümer, schrumpfende Gemeinden und Vereine, die Mittel für die Restaurierung dieser Kirche nicht aufbringen können. Und wenn es um die Vermarktung oder die Sensibilisierung der breiten Öffentlichkeit für diese Gebäude geht, liegt die Verantwortung natürlich nicht bei den Eigentümern.
Hier leisten der gemeinnützige Sektor und der Verein Gotischer Weg hervorragende Arbeit bei der Restaurierung. Viele dieser Bauwerke haben sich in den letzten 10 Jahren stark verändert. Wandmalereien wurden freigelegt und Teile der Interieurs und Exterieurs restauriert. Um dies zu ermöglichen, haben die Mitglieder des Vereins Gotischer Weg auf ehrenamtlicher Basis über die Jahre ein gutes Verhältnis zu den Eigentümern der Sakralbauten aufgebaut, basierend auf Kooperation, gegenseitigem Respekt und einem Verständnis dafür, wie wichtig es ist, dass die Kirchen öffentlich zugänglich sind. Die Restaurierung eines Denkmals ist jedenfalls ein jahrelanger Prozess.
Es ist
keine einmalige Angelegenheit. Manchmal begegne ich Menschen, die sich vorstellen, dass man einfach Geld in das Denkmal investiert und es dann wieder schön wird. Das ist eine gefährliche Vorstellung, denn es handelt sich um sehr sensible Objekte. Im Grunde sind es Kunstwerke, seien sie künstlerischer oder handwerklicher Natur. Orte, die selbst in ihrem oft schwierigen oder beschädigten Zustand wertvolle Einblicke in unsere Vergangenheit bieten. Man uns also sehr behutsam vorgehen und manchmal erweist sich der langsame Restaurierungsprozess als besser, weil er sensibler ist. Während der Restaurierung kommen neue Erkenntnisse ans Licht und die Herangehensweise verändert sich ganz natürlich. Tatsächlich hat sich die Methodik bei der Restaurierung in den letzten Jahren auch in Richtung größerer Sensibilität entwickelt, hin zu mehr Rücksichtnahme auf die jüngeren Generationen. Es ist nicht mehr wie früher, als wir uns nur mit dem Mittelalter beschäftigten, sondern wir wissen heute, dass sowohl der Barock als auch das 19. Jahrhundert ihren eigenen Wert und ihre eigene Bedeutung besitzen und wir sie an diesem Ort schützen müssen.
Sú veci, ktoré majú svoju hodnotu, svoj význam a musíme ich chrániť na tom mieste.
Auch dank der laufenden Renovierungs- und Restaurierungsarbeiten bereisen nach und nach immer mehr Menschen den gotischen Weg und besuchen diese einzigartigen Bauwerke. Jedoch sind es nicht zuletzt auch Veränderungen in der Wahrnehmung seitens der Bevölkerung vor Ort, die dazu beitragen, dass etwas, das früher verborgen war, nun als wert wahrgenommen wird. Was bedeutet dies für die Region? David Raschka.
Celkom zaujímavé je zistenie pri práci s ľuďmi v jednotlivých lokalitách.
Besonders interessant sind die Erkenntnisse, die sich bei der Arbeit mit den Menschen vor Ort ergeben. Und damit meine ich ganz normale Menschen, die sich nicht täglich mit Denkmälern, Architektur oder Spiritualität beschäftigen. Diese Menschen entdecken oft erst nach und nach, welche Schätze in ihrer eigenen Umgebung liegen. Beim ersten Besuch halten sie ihre Kirche, die sie von ihrem Fenster aus sehen, nicht für bedeutend oder bewundernswert. Doch mit der Zeit, je mehr Besucher kommen, erkennen sie die Werte, die sozusagen im Verborgenen wirken. Und diese Besucher sind nicht nur Touristen. Es sind oft Experten, ausländische Professoren, Filmteams, natürlich Kulturschaffende, Musiker, Theaterleute und ähnliche, die diese Orte besuchen und ihnen eine lebendige Kultur verleihen.
Wir
erzählen oft von einer kleinen Anekdote. Als wir 2017 die Kirche in Henskoze wieder eröffneten, genauer gesagt nach Jahren, in denen das Dach restauriert und die Kirche verschlossen war und niemand sie betreten hatte, da sie noch immer nicht für Gottesdienste genutzt wurde, luden wir die Dorfbewohner ein, sich die Kirche zum ersten Mal anzusehen. Ein besonders schönes Erlebnis war der Besuch der ältesten Dame des Dorfes. Sie war damals über 90, vielleicht 95 Jahre alt. Sie war noch nie in dieser Kirche gewesen, da sie als Evangelikale keinen Grund hatte, eine katholische Kirche zu besuchen. Für die Menschen dort war die Kirche kulturell und historisch gesehen natürlich nicht von Interesse. Das hat sich nun geändert. Wir sehen nun Menschen jeden Alters und aus verschiedenen sozialen Schichten. Sie kommen oft zu unseren Veranstaltungen und wir laden sie herzlich ein. Einheimische, oft Roma, Mütter mit Kindern, Besucher, oft auch Ausländer. Und diese Menschen kommen bei den Veranstaltungen zusammen und genießen den Ort gemeinsam. Oft sind es so intensive Erlebnisse, dass sie uns darüber freuen.
Ebenfalls für Freude sorgt nicht nur bei den zahlreichen Ehrenamtlichen des gotischen Wegs der Umstand, dass seit letztem Jahr auch sozusagen das Flaggschiff der Route, die monumentale evangelische Kirche aus dem 13. Jahrhundert in der Gemeinde Stietnik, restauriert wird. Das Hauptziel des Projekts, die Erneuerung des Dachs und die Behebung der Feuchtigkeitsschäden, die dem mittelalterlichen Bauwerk zu schaffen machten, wurde bereits 2025 erreicht.
Minulý rok bol obnovený stredoveký krov a nová šindlová krytina. Je to monument.
Letztes Jahr wurde das mittelalterliche Dach restauriert und mit neuen Schindeln gedeckt. Es handelt sich um eine monumentale dreischiffige Basilika, die überraschenderweise mitten in einem Dorf in einer kleinen Stadt liegt. Als nächstes wird diese Kirche von innen renoviert. Derzeit ist ihr Innenraum aber noch zugänglich. Die evangelische Kirche von Stiegnik ist sozusagen das Aushängeschild der Gotikroute. Sie ist ein großes mittelalterliches Bauwerk, voller Wandmalereien und Einrichtungsgegenständen aus der Gotik, Renaissance und dem Barock. Sie ist also wie eine Art Lehrbuch architektonischer und künstlerischer Stile unter einem Dach. Für mich ist dies ein Ort, den auch jemand besuchen kann, der sich nicht besonders für diese Epoche interessiert, aber vielleicht ein Gespür für Schönes hat. Ich würde ihn daher als erstes für den Besuch empfehlen.
Tak to by som odporúčal ako prvú návštevu.
Soweit der Architekt David Raschka vom Verein Gotischer Weg. Ausgewählte mittelalterliche Kirchen entlang der Route durch die Regionen Gemer und Malohond, wie etwa auch jene von Stiegnik, sind noch bis 18. September 2026 in der Regel von Montag bis Samstag oder von Mittwoch bis Samstag von 10 bis 17 Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich.
Radio Slowakei International. Hautnah dran.
So, und nun begeben wir uns auf einen kleinen Ausflug in die Region, nämlich zur gotischen Kirche am Rand des Dorfs Riebnik, wo ich mich vor ein paar Jahren mit einem der Restauratoren unterhalten durfte. Dort, wo Riebnik aufhört, zweigt eine kleine, unscheinbare Straße ab, die zu einer Waldlichtung auf einer Anhöhe führt, wo sich schließlich die gotische Kirche und der Friedhof von Riebnik befinden. Von außen betrachtet mutet das Bauwerk ohne Turm eher wie eine etwas größer geratene Kapelle an. An seiner Stirnseite befindet sich gerade ein Baugerüst, ein Zeichen, dass hier gearbeitet wird. Es empfängt mich ein kräftiger, bärtiger Mann in weißer Arbeitskleidung. Sein Name ist Andrej Krchniak. Er ist Restaurator und beschäftigt sich bereits seit einigen Jahren mit dieser Kirche.
Es handelt sich um eine frühgotische Kirche, die eigentlich auf einem älteren romanischen Bauwerk steht. Wir haben allerdings keine Vorstellung davon, wie dieses romanische Bauwerk aussah. Als diese Kirche gebaut wurde, hat man auch Material dieser romanischen Kirche verwendet. Nun haben wir hier eine frühgotische Kirche, bei der die Gotik im größtmöglichen Umfang erhalten blieb.
Die Restaurierung der Kirche von Riebnik erfolgt über mehrere Etappen über einige Jahre. Es handelt sich um ein aufwendiges Projekt, bei dem viel historisches Wissen und Feingefühl gefragt sind.
Eine besondere Rarität ist das große Außenfresko an der Südseite, das wir konserviert und abgedeckt haben, damit es nicht weiter verwittert. Im Interieur befinden sich ebenfalls gotische Fresken und hier haben wir ein gotisches Portal. Begonnen haben wir mit der Südfassade. Letztes Jahr haben wir die Ost- und Nordfassade restauriert. Zuvor erfolgte eine restauratorische Untersuchung. Und nun restaurieren wir gerade die westliche Fassade. Wir verwenden dafür eine Kalktechnologie, wofür wir den Verputz vor Ort mischen. Auf den Verputz kommt dann noch ein Kalkanstrich. Dabei bemühen wir uns, so originalgetreu wie möglich zu arbeiten, damit die Strukturen und das Aussehen wie im Mittelalter wirken.
Wir folgen Herrn Krchniak über den üppig grünen Friedhof ins Innere der Kirche.
Dieses Interieur ist Teil des Barockumbaus. Es handelt sich hier also um barockes Mobiliar. Im Osten, im Presbyterium, haben wir gotische Fresken, die Anfang des 20. Jahrhunderts unter Anführungszeichen restauriert wurden.
Im Innenraum der Kirche herrscht eine mystische Atmosphäre. Die Bänke und das hölzerne Mobiliar wirken lange nicht benutzt und gepflegt. Und die alten, zu großen Teilen noch erhaltenen Fresken scheinen wie geheimnisvolle Zeugen längst vergangener Kulturen. Einen Moment beneide ich Herrn Krchniak um die fast archäologische Arbeit, die ihm hier noch bevorzustehen scheint.
Mhm.
Hier können wir ein gotisches Sattelportal sehen, das in die Sakristei führt.
Im Inneren der Kirche kann man spüren, dass diese lang nicht mehr als solche genutzt wurde.
Ich denke, sie wurde schon irgendwann in den 1950er Jahren als Kirche geschlossen. Und seit damals wurde sie also nicht mehr genutzt. Es gab sogar Überlegungen der Dorfbewohner, die Kirche hier abzutragen und unten im Dorf wieder aufzubauen. Dies schien hier aber nie wirklich realistisch. Wenngleich etwa in Tschechien eine gotische Kirche aufgrund eines Tagebaus als Ganzes an einen anderen Standort überführt wurde. Hier wollte man die Kirche aber zuerst abtragen.
Das war es auch schon wieder von uns aus der Rundfunkpyramide in Bratislava. Für heute verabschieden sich Nikita Chramitschew an den Reglern und Jürgen Rendler Mikro. Danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Majte sa dobre.
Unsere Adresse: Radio Slowakei International, STVR, Mietna 1, PO Box 55, in 81755 Bratislava, Slowakei. Webseite: rsi.sk, E-Mail rsi-german@stvr.sk.
Ak na nás stále záleží, dosť bolo prázdnych slov a lží. Ak máme stále o čo stáť, viac sa nemusíš báť, čas nám hrá do karát.